Wir stehen bei dem Haus Gottes, dem von Gott erwählten Ort für Gerechtigkeit in dieser Welt. Und die erste Ermahnung, die Salomo gibt im Zusammenhang mit dem Tempel, und denken wir daran, er war ja der Erbauer des Salomo-Tempels, da sagt er: Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Also, wir müssen uns auf uns selber aufpassen, in welcher Verfassung und welchem innerlichen Zustand wir dahin gehen. In 1. Timotheus 4, Vers 17 sagt der Apostel Paulus als persönliche Ermahnung an den jungen Timotheus Folgendes: Also 1. Timotheus 4, Vers 16. Und man muss dabei bedenken, der große Gedanke des 1. Timotheusbriefes ist, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, in der Gemeinde. Das sagt Paulus in Kapitel 3, Vers 14. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Also diese Gemeinde, das Haus Gottes, das die Aufgabe hat, in dieser Welt die Wahrheit hochzuhalten. Darum ist die Gemeinde der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und nun in Vers 16 von Kapitel 4, habe Acht auf dich selbst. Und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten von Gefahren, als auch die, die dich hören. Also, achte auf dich selbst. Man muss auf sich selber aufpassen. Das heißt auch, sich selber beobachten. Ja, wo stehe ich? In welche Richtung entwickle ich mich? Und das ist ganz wichtig, auf sich selber zu achten und auf die gesunde Lehre. Achte auf dich und auf die Lehre. Und dann in diesen Dingen der gesunden Lehre muss man beharren. So kann man bewahrt bleiben vor falschen Wegen, eben errettet werden vor falschen Wegen und auch solche, die einen hören. Ja, also das in dem Zusammenhang: Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Und herbeikommen, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Schlachtopfer geben. Denn sie haben keine Erkenntnis, sodass sie Böses tun. Es gibt im Haus Gottes viele Einflüsse. Wir lesen zum Beispiel auch im Judasbrief, Vers 4, dass etliche sich neben eingeschlichen haben und Schaden in die Gemeinde hineinbringen. Und Paulus sagt auch in Apostelgeschichte 20, dass verderbliche Wölfe hereinkommen werden in die Gemeinde, die der Herde nicht schonen. Und das sind diese gefährlichen Leute, wenn Toren Schlachtopfer geben. Sie haben keine Erkenntnis und sie tun Böses. Und darum sagt hier Salomo: Sei dir sehr bewusst, was du sagst. Es ist grundsätzlich schon mal besser, du hörst einfach mal zu. Und dann sagt er im nächsten Vers: Sei nicht vorschnell mit deinem Mund und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum seien deine Worte wenige. Also, man muss sich gut überlegen, wenn man etwas in der Gemeinde sagt: Will das der Herr von mir? Und nicht einfach reinschießen, sondern sich ganz klar überlegen: Ist das jetzt das, was der Herr mir gegeben hat für diesen Moment? Soll ich das weitergeben? Und die Gemeinde ist nicht ein Ort für Plaudereien. Und zwar, wenn wir vor Augen haben, was Petrus schreibt in 1. Petrus 4. Da sagt er, wie das geschehen soll, das Reden in geistlichen Dingen. Also 1. Petrus 4, Vers 11. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Ha, aber dann kann man natürlich nicht so predigen. Übrigens, liebe Geschwister, zu diesem Abschnitt gibt es, so was ich so in der theologischen Literatur gesehen habe, 6 verschiedene Meinungen. Und so genau können wir jetzt auch nicht sagen, was das ist. Aber ich würde schon eher sagen, übrigens, die 6, kennt man ja alle. Und ich würde so Auslegung 2 bevorzugen, aber ich könnte durchaus, hätte kein Problem, wenn jemand Auslegung 5 in der Gemeinde vertritt. Ja, und was gilt jetzt? Ja, aber das ist ja gar nicht diese Haltung, wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Also muss man wirklich die Überzeugung haben, man kann sich ja dann noch irren, das ist klar. Aber die Überzeugung haben, das ist das, was der Herr meint. Das gebe ich weiter. Ja, und was mache ich mit meinem ganzen Wissen von den anderen 5 Auslegungen? Oder wenn ich das gar nicht weiß, welche der 6 richtig sind? Schweigen? Wenn du selber nicht weißt, was das Richtige ist, dann muss man gar nicht darüber predigen. Und hier wieder zurück. Sei nicht vorschnell mit deinem Mund und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum seien deine Worte wenige. Und in Sprüche 10, Vers 19, da lesen wir, also auch wieder von Salomo. Bei der Menge der Worte fehlt Übertretung nicht. Wer aber seine Lippen zurückhält, ist einsichtsvoll. Oder noch im Buch Prediger selber, in Kapitel 10, Vers 14, da schreibt Salomo, und der Tor macht viele Worte. Also, der Weise wenig. Und das ist doch interessant, wenn man auch achtet, wie ist die Bibel geschrieben. Wie die biblischen Geschichten erzählt sind. Ganz kurz und knapp. Wenn man denkt, zum Beispiel die Opferung Isaaks. 1. Mose 2, 22, 1 bis 19. 19 Verse. Wir hätten einen 500-seitigen Roman geschrieben über eine solche Geschichte, ja? Und alles mögliche Nebensächliche auch noch drin. Aber Gottes Wort ist wie eine Strichzeichnung. Ja, das Wesentliche ist gesagt. Und so ist die ganze Bibel aufgebaut. Es ist knapp und markant ausgedrückt. Ein großer Schriftsteller in der europäischen Literatur, Jean Paul, hat einmal geschrieben, Sprachkürze gibt Denkweite. Das ist das Gegenteil von Plaudern. Und Augustinus hat ja auch viel Falsches verkündigt, hat auch manchen Schaden angerichtet in der Kirchengeschichte, aber in seinem Buch Confessiones, das ist ein Buch, wo er schreibt über seine innere geistliche Entwicklung, ein ganz erstaunliches Buch. Und da sagt er, die Armut menschlichen Erkennens ist meist an Worten überreich. Ja, und wenn man philosophische Literatur liest, wie da ausschweifend gesprochen wird. Ja, und wenn man das Ganze mit normalen Worten sagen würde, puck, da haben wir es. Ja, wirklich. So vieles ist aufgebläht. Und Heinrich Heine habe ich ja erwähnt heute. Und Er hat schon auch erstaunliche Sachen geschrieben, dieser Jude. Gott gab uns nur einen Mund, weil zwei Mäuler ungesund. Mit dem einen Maule schon schwätzt zu viel der Erdensohn. Wenn er doppelmäulig wär, fräß und löge er noch mehr. Hat er jetzt das Maul voll Brei, muss er schweigen unterdessen. Hätte aber Mäuler zwei, löge er sogar beim Fressen. Ja, also, aber das Wort Gottes sagt uns einfach, sei nicht vorschnell mit deinem Mund. Denn gerade durch zu vieles und durch falsches Reden wird die Welt noch mehr mit Unrecht gefüllt. Und die Gemeinde soll ja der Ort sein, wo wahre Orientierung in einer ungerechten Welt stattfinden kann. Darum seien deine Worte wenige. Vers 2. Denn Träume kommen durch viel Geschäftigkeit. Und der Tor wird laut durch viele Worte. Ja, man kann ja so viel Verrücktes träumen nachts, was da manchmal durch den Kopf geht, ja? Es ist so wie das Schwatzen des Toren. Aber natürlich hat Gott schon einen Grund, warum er uns träumen lässt. Das hat seine Bedeutung. Und wir müssen ja doch uns im Klaren sein, etwa einen Drittel des Lebens verbringen wir in der Horizontalen. Und wenn man so fast 63 ist wie ich, also dann habe ich schon 20 Jahre, 20 vollständige Jahre im Liegen verbracht. Und dann ein rechter Teil in dieser Zeit auf dem Bett habe ich geträumt. Also ich habe jahrelang geträumt in meinem Leben. Und oft sehr Verrücktes. Aber warum hat das Gott so eingerichtet? Es ist so, dass wir durch das Träumen eben viele Eindrücke am Tag, aber auch aus früheren Zeiten, wieder verarbeiten. Und man könnte es auf den Punkt bringen, wir sind nachts verrückt, damit wir am Tag wieder normal sind. Vers 3. Wenn du Gott ein Gelübde tust, so zögere nicht, es zu bezahlen, denn er hat kein Gefallen an den Toren. Was du gelobst, bezahle. Aber dann sagt er, besser, dass du nicht gelobst, als dass du gelobst und nicht bezahlst. Das ist ja genau das, was der Herr Jesus dann später in der Bergpredigt, Matthäus 5, 34 bis 37, erklärt, dass man überhaupt nicht schwören soll. Nicht wahr? Im Gesetz Mose gab es Anweisungen, wenn jemand schwören will, wie das dann zu geschehen hat und was zu beachten ist dabei. Aber der Herr Jesus macht klar, Gott wollte im Gesetz Mose den Menschen zeigen, dass er eigentlich gar nicht befugt ist, einfach so zu schwören und zu geloben. Warum? Weil wir die Zukunft gar nicht in der Hand haben. Wie können wir versprechen, das und das und das, das werde ich garantiert machen? Ja. Und weißt du, was morgen ist? Ja? Was mit dem Herz los ist morgen? Nein, wissen wir nicht. Wir sind dankbar für jeden Tag, wo's gut gehen darf. Also, das Geloben ist eigentlich eine totale Selbstüberschätzung, als hätten wir die Zukunft in der Hand. Und das haben wir eben nicht. Und darum sagt der Herr Jesus, dass man das überhaupt nicht tun soll. Und schwören im Sinn von durch einen Schwur etwas unterstreichen, das sagt er, das sollen wir auch nicht tun. Denn ja soll ja bedeuten. Da muss man ja nicht noch zusätzlich sagen, schwören. Ich schwöre. Und darum ist es auch sehr typisch, dass Lügner schwören. Weil das ja sowieso nicht ja bedeutet. Und dann müssen sie, es gibt eine Inflation. Und dann müssen sie noch mit solchen Dingen kommen. Und der Herr Jesus sagt, das soll eben nicht geschehen. Matthäus 5, 34 bis 37. Und eben Seien wir bescheiden, wir können nicht voraussagen, was kommt. Und ich habe das so lernen müssen mit Kindern. Da fragen sie, ja, Papa, machen wir das und das? Ja, ja, wir planen am Sonntag das und das zu machen am Nachmittag. Und dann kommt etwas dazwischen. Papa, du hast gelogen. Oh. Ja, eben, ich hatte ja das nicht in der Hand, wie das am Sonntag dann gehen soll. Als ein erfundenes Beispiel. Und dann habe ich mir vorgenommen, also ich sage euch nicht mehr, wir machen das. Sondern ich sage, vielleicht. Ja, vielleicht machen wir das am Sonntag. Das fanden sie auch nicht so toll. Der immer vielleicht sagt, aber es ging darum, wenn wir sagen, wir machen das und das, dann sagen wir doch das im Sinn von Jakobus 4. Wenn der Herr will und wir leben. Es ist nicht einfach, wir machen das. Nein, wir wissen ja, dass wir das gar nicht in der Hand haben. Und man kann das zwischendurch auch so sagen, wenn der Herr will und wir leben. Aber man muss das auch nicht bei jedem Satz, der die Zukunft betrifft, wiederholen. Es muss auch unsere Gesinnung sein in dieser Art. Und das ist manchmal eine Schwierigkeit bei Kindern, das zu begreifen. Weiter. In Vers 5. Gestatte deinem Mund nicht, dass er dein Fleisch veranlasst zu sündigen. Und sprich nicht vor dem Boten Gottes. Das ist der Prophet. Sprich nicht vor dem Propheten Gottes, es sei ein Versehen gewesen. Warum sollte Gott über deine Stimme zürnen und das Werk deiner Hände verderben? Also, das bedeutet keine faulen Ausreden. Davor werden wir gewarnt, vor faulen Ausreden. Sage nicht, es sei ein Versehen gewesen. Nein. Gib zu, das war das und das und das, dieser Grund. Und weiter Vers 6. Denn bei vielen Träumen und Worten sind auch viele Eitelkeiten. Ja, und das ist schon wichtig. Es kann mal vorkommen, dass meine Frau erwacht und dann erzählt sie mir einen Traum. Und ich habe manchmal so das Gefühl, ja, es stimmt ja sowieso alles nicht in diesem Traum. Warum soll man jetzt da so ausführlich darüber sprechen? Und das ist noch schon wichtig. Manchmal kann man von einem Traum, einem verwirrenden Traum, durcheinander kommen. Aber dann hilft dieses Wort hier. Denn bei vielen Träumen und Worten sind auch viele Eitelkeiten. Es sind wirklich oft eben das Gehirn verbindet Gedanken und auch Umstände miteinander und es gibt ein wildes Gewirr. Und das sollten wir dann nicht allzu ernst nehmen. Aber es gibt doch Träume, wo Gott zu Menschen spricht, bei Josef zum Beispiel. Und zwar der Josef im Alten Testament, wie auch der Josef im Neuen Testament, Matthäus 1. Ja, Gott hat auf viele und verschiedene Arten ehemals zu den Vätern geredet, durch die Propheten. Und hat das gemacht durch Träume, durch Visionen, dadurch, dass sie einfach die Stimme Gottes hörten. Er hat sich offenbart durch Lieder, Psalmen und so weiter und so fort, auf ganz verschiedene Arten. Und das hat Gott speziell gemacht in der Zeit, wo er neue Offenbarungen gegeben hat. Aber das Wort Gottes ist abgeschlossen. Und darum müssen wir nicht uns darauf verlassen, dass plötzlich Gott wieder durch Träume zu uns spricht. Und wir haben das Wort. In Kulturen, wo Menschen die Bibel gar nicht haben, ja, das ist etwas anderes. Da lesen wir in Hiob 33, und das erklärt uns dort Elihu, dass Gott verschiedene Arten hat, wie er mit Menschen spricht, die keine Schrift haben. Denn zur Zeit von Hiob gab es die Heilige Schrift noch nicht. Und dort heißt es, dass Gott spricht durch Träume. und seine Unterweisung besiegelt. Und er spricht auch durch Krankheit. Aber eben wir haben das volle Wort und darum können wir eben gelassener mit den Träumen umgehen. Und natürlich, ich liebe das, wenn meine Frau ihre Träume erzählt. Und ja, ich habe ja je nachdem auch das Bedürfnis zu erzählen, was ich geträumt habe. Aber was ich jetzt nicht machen würde, ist ein Buch über meine Träume schreiben. Also sobald das geschieht, dann bitte meldet euch bei mir. Dann ist etwas nicht mehr gut. Ja, denn bei vielen Träumen und Worten sind auch viele Eitelkeiten. Und in 2. Korinther 5 sagt der Apostel Paulus, wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Also es ist nicht das Normale, dass Gott durch Schauen uns leitet, sondern dass wir durch den Glauben an das geoffenbarte Wort Gottes geleitet werden. Und dann fügt er hinzu, vielmehr fürchte Gott. Dass das Haus Gottes der Ort sein kann, wo Gerechtigkeit ist, als Oase in einer Welt der Ungerechtigkeit, das ist abhängig davon, dass wir alle den Herrn fürchten und uns unter die Autorität des Wortes Gottes stellen. Ganz praktisch und konkret. Vers 7. Wenn du die Bedrückung des Armen und den Raub des Rechts und der Gerechtigkeit in der Landschaft siehst, so verwundere dich nicht über die Sache. Denn ein Hoher lauert über dem Hohen und Hohe über ihnen. Jetzt kommt er wieder auf das Thema Bedrückung. Das hatten wir schon in Vers 1. Ich wandte mich und sah alle Bedrückungen, die unter der Sonne geschehen. Und siehe, da waren Tränen der Bedrückten. Und jetzt spricht Salomo, der ja zum Volk spricht, ganz persönlich. Und er sagt, wenn du die Bedrückung des Armen und den Raub des Rechts und der Gerechtigkeit in der Landschaft siehst, so verwundere dich nicht über die Sache. Wir sind in einer gefallenen Welt. Und da finden wir auch viel Unrecht in der Staatsführung, in der Politik. Wir müssen uns darüber gar nicht verwundern. Das macht uns auch gelassener. Ich war am Stammtisch, wie die in der Schweiz, die von Bern. Ja, die da in der Hauptstadt, was die alles falsch machen, ja. Und man eifert sich. Und in Deutschland reift man sich über die in Berlin. Ja, aber wir sind ja in einer gefallenen Welt. Und Salomo sagt, so verwundere dich nicht über die Sache. Aber dann fügt er hinzu, ein Hoher lauert über dem Hohen. Und dieser Hohe, das ist Gott, der Höchste. Und das Wort lauern meint eben, schlagen wir mal auf, Lukas 21, 35. Ich lese ab Vers 34, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Rausch und Trinkgelage und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbreche. Denn wie ein Fallstrick wird er kommen über alle, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Der Tag des Gerichts und der Wiederkunft des Herrn Jesus wird über diese Welt plötzlich wie ein Fallstrick kommen. Also, wir wissen, es gibt ja eine Endabrechnung. Es wird der Tag kommen, wo Gerechtigkeit in dieser Welt gebracht wird. Ein Hoher lauert über den Hohen. Und auch wieder Hohe, also andere Politiker, über den Hohen. Ja, es gibt auch solche, die lauern aufeinander. Aber zuoberst ist der Höchste. Er lauert über dem Hohen und das Angreifen wird einmal kommen, plötzlich. Und wir wissen, der Richter steht vor der Tür, wir sind in der Endzeit. Vers 8. Aber ein König, der sich dem Ackerbau widmet, ist durchaus ein Gewinn für ein Land. Dazu 2. Chroniker 26, 10. Das habe ich ja diese Tage schon angekündigt. Da geht es um Ussia, diesen gottesfürchtigen Ussia. Und in Vers 10 heißt es, und er baute Türme in der Wüste und grub viele Zisternen, denn er hatte viel Vieh, sowohl in der Schefela als auch in der Ebene. Und Ackerbauern und Weingärtner im Gebirge und am Karmel. Denn er liebte den Ackerbau. Und es ist einfach so, dass unter den Bauern als Berufsgruppe gibt es wohl den besonders hohen Prozentsatz von richtig normalen Leuten. Ja? Warum? Weil sie eben so bodenständig leben müssen. Und dort läuft gar nichts mit Schwatzen. Ja, man muss an die Arbeit und man sieht auch, wie abhängig man ist. Man hat das Wetter nicht in der Hand, auch den Regen nicht und die Fluten nicht. Man ist einfach, ja eben, vom Schöpfer abhängig. Und das ergibt so einen Grundcharakter des Bodenständigen. Und wenn jetzt ein König die Landwirtschaft liebt, dann konnte man wissen, dieser Ussia, das war ein Mann, der eben sich nicht in der Theorie verliert, sondern der einen Bezug hat zur Wirklichkeit. Und nun, in den weiteren Versen haben wir einen ganzen Abschnitt, da geht es um das Thema Geld. Und Geld hat ja auch sehr viel zu tun mit Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und da lese ich zuerst 1. Timotheus 6, Vers 10. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, der nachstrebend etliche von dem Glaubensgut abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Wichtig, hier steht nicht, das Geld ist eine Wurzel alles Bösen. Das ist Marxismus. Ja? Der Marxismus sagt, das Geld ist böse. Nein, nicht das Geld ist böse, die Geldliebe ist das Böse. Nicht der Besitz und das Privateigentum ist böse. Nicht wahr? Sozialisten haben gesagt in der Vergangenheit, Eigentum ist Diebstahl. Stimmt nicht. Gott will Eigentum. Und er hat es bereits in den 10 Geboten geschützt. Darum steht dort, du sollst nicht stehlen. Weil Gott Privateigentum will. Dass er nicht will, dass man sich mit Ellbogen über die anderen hinwegsetzt und egoistisch ist, das ist ein anderes Thema. Aber Gott schützt das Privateigentum. Aber Geldliebe, das ist etwas Gefährliches. Und darum sagt schon in Vers 9, in 1. Timotheus 6, das Wort Gottes, die aber, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Und da muss man achten, steht hier nicht die Reichen, sondern die reich werden wollen. Es gibt Geschwister, die sind reich. Und wie sie dazu gekommen sind, da gibt es unterschiedliche Geschichten. Aber der Apostel Paulus sagt nämlich in diesem gleichen Brief, in Vers 17, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf, Gebiete. Jetzt spricht er nicht zu denen, die reich werden wollen, sondern die reich sind. Das ist ein Unterschied, ein wichtiger Unterschied. Die Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf, ihnen muss man sagen, gebieten, nicht hochmütig zu sein. Ja, es gibt Leute, wenn die zum Ferrari hin spazieren, da sieht man sofort, dass die reich sind. Also ich sehe das an der Körperhaltung, ja, und am Schritt. Hochmütig. Nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Wir wissen, es kann so sein, dass die Blase platzt, dann ist der Reichtum weg. Es ist völlig ungewiss. Sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Da haben wir diesen Schlüsselvers zum Verständnis des Predigers. Gutes zu tun, reich zu sein an guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln, damit sie das wirkliche Leben ergreifen. Er sagt nicht, die sollen den Reichtum annullieren, sondern er sagt, wie sie damit umgehen sollen und auch, wie sie damit das Werk des Herrn fördern sollen und das wirkliche Leben ergreifen. Nun, das sind jetzt alles Ermahnungen, die uns helfen und Licht geben für Prediger 5 ab Vers 9. Wer das Geld liebt, wird des Geldes nicht satt. Und wer den Reichtum liebt, nicht des Ertrags. Auch das ist Eitelkeit. Muss ich gar nicht mehr viel sagen. Die Erklärung haben wir gehabt aus 1. Timotheus 6. Schriftwort erklärt Schriftwort. Aber es geht hier um das Problem Geldliebe. Und wenn ich junge Leute höre, ja, ich möchte studieren. Warum möchtest du studieren? Ja, ich möchte dann eben diesen Beruf erwählen. Aha, schön. Warum möchtest du diesen Beruf erwählen? Ja, da verdiene ich so viel. Oh, der möchte reich werden. Und da habe ich ein ganz anderes Verhältnis, wenn ich mit Geschwistern spreche, von denen ich weiß, die sind steinreich. Das ist nicht das Gleiche wie mit einem Jungen, der sagt, ich möchte dann eben viel verdienen. Der ist in Gefahr. Vers 10. Wenn das Gut sich mehrt, so mehren sich die davon zehren. Und welchen Nutzen hat dessen Besitzer als das Anschauen seiner Augen? Das ist auch so etwas. Das Gut vermehrt sich in einer Familie und plötzlich sind auch viele in der Verwandtschaft, die wollen auch etwas davon. Ich habe das gerade konkret erlebt, vor kurzem, jemand aus Afrika und da gab es einen Todesfall und dann die ganze Verwandtschaft stürzt sich auf das Grundstück. Boah. Das ist so in Afrika. Und die achten gar nicht mehr darauf, was ist mit der Witwe. Nein, dann geht das so. Ja, aber wie ist das mit dem Gesetz dort in diesem Land? Ja, das Gesetz sagt schon anders, aber die Tradition ist so. Boah, ist genau das. Wenn das Gut sich mehrt, so mehren sich die davon zehren. Und welchen Nutzen hat dessen Besitzer als das Anschauen seiner Augen? Boah. Und die Alternative wäre gewesen, Streit, Streit, Streit. Traurig, was da geschehen kann. Vers 11. Der Schlaf des Arbeiters ist süß. Mag er wenig oder viel essen, aber der Überfluss des Reichen lässt ihn nicht schlafen. Und das ist schon etwas Gewaltiges. Also dieser gesunde Schlaf des Arbeiters, der... Manche haben mehr, manche weniger, aber sie können gut schlafen. Und das ist ja doch schon ziemlich wichtig. Wenn ein Drittel unseres Lebens schlafen ist und wenn wenigstens, also diese 20 Jahre von 60 Jahren, wenn die gesunder Schlaf sind, anstatt Unruhe, dann muss man sagen, der arme Arbeiter, dem geht es besser als dem Reichen. Der sich ständig überlegt, und jetzt, was könnte geschehen mit deinem Reichtum? Vers 12, es gibt ein schlimmes Übel, das ich unter der Sonne gesehen habe. Reichtum, der von dessen Besitzer zu seinem Unglück aufbewahrt wird. Solcher Reichtum geht nämlich durch irgendein Missgeschick verloren. Also etwas Ungeplantes, was irgendwie kommt und es geht verloren. Und hat er einen Sohn gezeugt, so ist gar nichts in dessen Hand. Wie er aus dem Leib seiner Mutter hervorgekommen ist, wird er nackt wieder hingehen. wie er gekommen ist. Und für seine Mühe wird er nicht das Geringste davontragen. Nun, das hat ja Hiob schon lange vor Salomo gesagt. Hiob 1, 21. Eben, dass der Mensch, ich schlage das noch kurz auf, Hiob 1, 21, Hiob spricht, nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen und nackt werde ich dahin zurückkehren. Und das nimmt der Apostel Paulus auf in 1. Timotheus 6, in dem Kapitel über Reichtum, Vers 7. Übrigens, ein Tipp nebenbei, wir müssen sehen, dass es viele Bezüge gibt zwischen dem Buch Prediger und dem Buch Hiob. Vielleicht noch mehr davon später. Also, auch da haben wir diesen Bezug direkt zu Hiob 1, 21. Das Buch lag ja Salomo damals schon vor. Er sagt, wie er aus dem Leib seiner Mutter hervorgekommen ist, wird er nackt wieder hingehen, wie er gekommen ist, und für seine Mühe wird er nicht das Geringste davontragen, das er in seiner Hand mitnehmen könnte. Und so war es auch für Salomo. Er musste alles da lassen, als der Tag kam, wo er gehen musste. Und auch dies ist ein schlimmes Übel. Ganz so, wie er gekommen ist, so wird er hingehen. Nämlich ohne etwas. Und was für ein Gewinn hat er davon, dass er sich in den Wind müht? Auch ist er alle Tage in Finsternis. Das bedeutet in Freudlosigkeit. Finsternis ist hier Freudlosigkeit. Und hat viel Verdruss und Leid und Zorn. Sehe, was ich als gut, jetzt kommt die Schlussfolgerung, die Schlusserkenntnis. Sehe, was ich als gut, was ich als schön ersehen habe, dass einer esse und trinke und Gutes sehe bei all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne. Die Zahl seiner Lebenstage, die Gott ihm gegeben hat. Merken wir, jetzt kommt er wieder auf diese großartige Schlüsselerkenntnis zurück, die wir kennen schon aus Kapitel 2, Vers 24. B. Ich habe gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Denn wer kann essen und wer kann genießen, getrennt von mir? Und das kommt er wieder zu diesem Schluss und sagt, Vers 18, auch ist für jeden Menschen, dem Gott Reichtum und Güter gegeben und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu freuen. Und dies, eben dies, eine Gabe Gottes. Denn er wird nicht viel an die Tage seines Lebens denken, weil Gott ihm die Freude seines Herzens gewährt. Und da ist der Aufsatz am Ende. Und er endet mit Freude, ganz nach Schema. Also hier in den zwei letzten Versen, manchmal sind es die letzten paar Verse, aber es kommt immer ganz konsequent am Ende einer solchen Überlegung. Also in einer Welt mit so viel Üblem und aber auch Gutem, da muss man den Weg finden. Und dieser Weg geht eben mit dem Herrn, indem man sich an das Wort Gottes hält und auch den Ort der Gerechtigkeit Gottes in dieser Welt, das Haus Gottes, kennt und weiß, wie man sich im Hause Gottes verhalten soll. Und neutestamentlich, welches die Gemeinde ist, die Grundfeste und der Pfeiler der Wahrheit. Wollen wir hier schließen.